Wir haben hier auch herausfinden können, was so die Hauptmotive sind, warum hier die Österreicherinnen und Österreicher in Wertpapiere gehen. Und da ist ganz stark herausgekommen, jetzt neben Werterhalt oder Vermögensaufbau, das Thema Altersvorsorge.
Über persönliche Vorsorge nachzudenken, ist ein ganz, ganz logischer Schritt und das Natürlichste der Welt, wenn die Leute so reagieren.
BMF.Geldanschauung, der Podcast aus dem Finanzministerium. Folge 14, Staatssekretärin Barbara Aibinger-Miedl mit Vorstandsvorsitzendem der Börsengruppe Wien und Prag, Christoph Boschan, über den Kapitalmarkt in Österreich.
Herzlich willkommen allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zur aktuellen Folge unseres Podcasts BMF-Geldanschauung. Ich freue mich heute, Christoph Boschan, CEO der Börse, bei mir zu Gast zu haben. Herzlich willkommen.
Schön, bei Ihnen sein zu dürfen. Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Sie sind seit rund 10 Jahren jetzt schon CEO der Börse Wien AG. Man hört es, glaube ich, Sie sind kein gebürtiger Österreicher. Wie hat es Sie nach Wien verschlagen, Herr Boschan?
Ja, es sind tatsächlich fast 10 Jahre. Es ist so, dass tatsächlich im Mai, dann vor 10 Jahren, ich in Gespräche kam mit einem Headhunter, der eine Möglichkeit in Wien auftat und wir dann tatsächlich über einige Monate zusammengefunden haben, sodass ich dann im September, also es sind noch nicht ganz 10 Jahre, dann in Wien antreten durfte und seitdem die große Ehre habe, die Wien-Prager Börsengruppe zu leiten.
Also es hat Sie in eine der lebenswertesten Städte der Welt verschlagen und Sie haben es auch schon betont, es geht aber hier nicht nur um Wien als Börseplatz, sondern es geht um Wien und Prag als Börseplätze. Und erlauben Sie mir, das auch mit ein wenig Stolz hervorzustreichen. Sie sind ja an einer der ältesten Börsen der Welt tätig. Sie wurde nämlich schon gegründet unter Maria Theresia.
So ist das. Sie gehört definitiv zu den Älteren sozusagen. Und ja, es geht nicht nur um die Stadt Wien, die tatsächlich vorbehaltlos die lebenswerteste Stadt des Kontinents ist. Und es geht nicht nur um Wien, es geht auch nicht nur um Wien und Prag, sondern wenn man uns anschaut, um eine Infrastrukturleistung für die gesamte Region. Wir betreiben ja von Wien aus technisch auch noch die Börsen in Budapest, in Zagreb, in Laibach. Wir bieten ein Datenverteilnetzwerk für über 10 Märkte an. Also unser Geschäft ist ohnehin global und international. Die Handelsteilnehmer sind bei uns diejenigen, wie an allen anderen entwickelten Märkten. Also eine Goldman, eine Merrill Lynch, eine Morgan Stanley, JP Morgan, ja, wie sie alle heißen, Citibank, BNP. Das sind unsere Handelsteilnehmer. Und auch unsere Datenkunden sitzen vornehmlich in Westeuropa, UK und Amerika, da wo also die wesentliche Finanzplatzmusik spielt.
Also absolut international vernetzt. Dennoch, glaube ich, kann man durchaus hervorstreichen, dass gerade das vergangene Jahr für den ATX ein sehr erfolgreiches Jahr war. Es war einer der am besten performenden Indizes überhaupt. Wie macht einen das stolz?
Jein, weil ich mich solchen Kurzzeitbetrachtungen ja grundsätzlich verweigere. Und ja, es ist tatsächlich so, der ATX hat da so wirklich eine beispiellose Performance hingelegt und führt auch von den entwickelten Kapitalmärkten damit seiner Performance über 40% alle Rankings an. Aber darauf kommt es nicht an. Ja, es kommt auf die Durchschnittsrendite an und die ist entscheidend und die muss man zumindest mittel, wenn nicht langfristig betrachten. Und über die letzten 25 Jahre liegt der ATX in seiner Gesamtperformance ja bei circa 9% derzeit. Etwas niedriger, ich meine im 8,4 Bereich, seitdem er berechnet wird. Und das Entscheidende dabei ist, dass sich das vollständig ins internationale Bild einordnet. Das ist ja das, was wir sozusagen als die systematische globale Aktienrendite beschreiben. Naja, und die liegt historisch, wenn man sie nicht in Österreich, da gab es ja einige Disruptionen, auch in Deutschland nicht, aber wenn man sie 100-jährig berechnet, und ich glaube, es ist ein guter wissenschaftlicher Ansatz, naja, dann liegt die durchschnittliche 100-jährige inflationsbereinigte, ganz wichtig, Aktienrendite bei um 5-6%. Und das ist auch das, was unser Markt bietet. Das kann auch nicht anders sein. Wenn das irgendwie stimmt, ja, was uns die Finanztheorie über Finanzmärkte verrät, dass es eben eine bestimmte Rendite an entwickelten Märkten gibt und auch eigentlich keine Überrendite, ja, dann muss das für Österreich als entwickelter Markt auch gelten. Und das gilt Es gilt unter bestimmten Voraussetzungen. Der Markt muss natürlich technisch ordentlich erschlossen sein. Das ist er mit der Wiener Börse. Er muss natürlich die entwickelnden Unternehmen entsprechender Größe bieten. Auch das ist der Fall bei uns im ATX. Und dann kommt es eben zu dieser langjährigen Durchschnittsrendite, wie gesagt, von ca. 9%. Und das Entscheidende, vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier, Aktien sind damit langfristig die erfolgreichste und sicherste Anlage. Sie schlagen alle anderen Alternativen um mindestens das Doppelte. Natürlich können Sie in den Immobilienmarkt investieren. Sie können Anleihen, auch Staatsanleihen kaufen, auch hervorragendster Bonität wie die österreichischen. Auch das übrigens über die Wiener Börse möglich. Aber es ist eben so, Sie werden dort auf Renditen kommen, die inflationsbereinigt die Hälfte dessen sind, was also die Aktienrenditen sind. Und das muss man den Leuten immer wieder erklären und immer wieder deutlich machen. Und so auch heute, also langfristiges, lebenslanges Aktiensparen, das ist die sicherste und renditeträchtigste Methode.
Also das klingt nach einer Werbeeinschaltung, aber Sie haben völlig recht. Ich glaube, gerade in Österreich haben wir in dieser Hinsicht noch sehr viel Potenzial. Wir gelten ja immer noch als das Land des klassischen Sparbuchs. Und wenn man sich diese Renditen anhört, dann macht der Vergleich aber sicher. Und ja. Trotzdem sind nur rund 30% der Österreicherinnen und Österreicher in Wertpapieren veranlagt und eben an die 70% am klassischen Sparbuch. Also das aufzuzeigen, welche Chancen hier eigentlich liegen gelassen werden, halte ich für ganz wichtig.
Ja, absolut. Es ist ja nicht nur entscheidend, wie viel Leute am Aktienmarkt engagiert sind, sondern auch mit welchen Summen. Und Sie haben es angedeutet, es gibt erfreuliche Entwicklungen in Österreich. Das Aktionariat wächst, jedenfalls in der Anzahl, was noch nicht automatisch bedeutet, dass auch in den entsprechenden Volumina Aktien gespart wird. Da ist also noch ein bisschen was zu tun und sicherlich auch, ja, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen.
Wir können da auch auf Datenmaterial zurückgreifen. Es wird ja in regelmäßigen Abständen das sogenannte Aktienbarometer auch gemacht. Das ist sozusagen eine Untersuchung, die auch in eurem Auftrag gemeinsam mit weiteren Partnern von einem namhaften Institut durchgeführt wird. Und es ist für uns seitens der Politik auch eine wichtige Grundlage, um zu schauen, wie es mit dem Kapitalmarkt in Österreich läuft und wo eben hier noch Handlungsbedarf besteht. Wenn man vielleicht hier die Bereiche der Privaten anschaut, dann habe ich vorher schon ausgeführt, wir haben jetzt aktuell 31% der österreichischen Wohnbevölkerung, die Wertpapiere hält. Wir sehen aber auch, und das stimmt mich positiv, dass dieser Bereich angestiegen ist. Wir waren nämlich 2022 noch bei 25%. Also man sieht wirklich, dass das zunimmt und dass das Bewusstsein auch in der Bevölkerung steigt.
Absolut. Das ist natürlich getrieben erstmal auch von einer guten Marktphase. Ja, das hilft immer. Und es schafft Aufmerksamkeit, es schafft Interesse und dann fangen die Leute an. Und aber das ist so ein bisschen der kleine Wermutstropfen da drin, ja, es sagt eben noch nichts über die tatsächliche Gravitas dieses Geschehens, weil man müsste jetzt nochmal schauen, mit welchen Summen man da an den Markt geht. Aber ja, es ist ein Anfang und dafür, dass das dann richtig Breitenwirkung entfaltet für die Refinanzierung der Unternehmen, für die Wohlfahrt der Einzelnen, auch eine breite Verteilung, nicht zuletzt über ein gewisses Steueraufkommen, was daran ja auch immer hängt, ne, braucht es natürlich noch die richtigen Volumina und da ist vielleicht dann noch etwas zu tun in Österreich.
Absolut. Wir haben hier auch herausfinden können, was so die Hauptmotive sind, warum hier die Österreicherinnen und Österreicher in Wertpapiere gehen und da ist ganz stark herausgekommen, jetzt neben Werterhalt wegen der Inflation oder Vermögensaufbau, das Thema Altersvorsorge. Also das ist offensichtlich wirklich ein Anknüpfungspunkt, den wir von politischer Seite auch weiter unterstützen sollten.
Ganz sicher sogar. Ich sehe es an mir selbst ja auch. Ja, als ich mal vor 20 Jahren ins Arbeitsleben eintrat, finanzierten 4 Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, einen Pensionisten. Ja. Heute sind es noch 3. Alle Prognosen zeigen, wenn ich in 20 Jahren dann mal in Pension gehe, dann sind es noch 2 und mit auch weiter abnehmender Tendenz. Ja. Durchaus nicht unmöglich, dass jeder seinen eigenen Pensionisten dann in der Umlage bekommt. Dann gestatten Sie mir, ich bin ja kein politischer Akteur, sondern lediglich Marktteilnehmer und Betroffener. Mit der Umlage ist natürlich auch ein riesen Euphemismus. Ja. Es sind ja keine Umlagesysteme mehr. Es sind ja zunehmend kreditfinanzierte Systeme. Ja. Und da natürlich sowohl auf staatlicher Seite wie aber auch auf individueller Seite, und aus der Richtung kommen Sie ja, über persönliche Vorsorge nachzudenken, ist ein ganz, ganz logischer Schritt und das Natürlichste der Welt, wenn die Leute so reagieren. Und dass sie dann auch nochmal, und das ist eher eine streng wissenschaftliche Behauptung, ja, dass sie dann auch auf die Eigenkapitalrenditen kommen, also die Aktienanlage als die langfristig sicherste und renditeträchtigste Anlage, das ist nur natürlich.
Und man sieht, dass sich die Menschen damit beschäftigen. Und wir haben daher neben der ersten Säule, die uns gerade auch bei den Budgetverhandlungen aufgrund des großen Volumens, was hier schon im Budget abgebildet werden muss, natürlich auch wirklich einen Druck gibt für Reformen, zu Recht Druck gibt für Reformen. Vor allem jetzt in der zweiten Säule auch Überlegungen, wie man hier die Pensionsvorsorge noch kapitalmarktorientierter gestalten kann. Also da werden wir in den nächsten Wochen etwas vorstellen können. Wenn wir uns nochmal genauer anschauen, wer in Österreich eigentlich hier Wertpapiere anschafft oder sie besitzt, möchte ich auch zwei Bereiche noch herausstreichen. Erlauben Sie mir das vor allem als Frau. Wir sehen, dass hier die Männer sehr viel stärker investiert sind, nämlich 38%. Bei den Frauen sind es nur 24%. Jetzt kann man sagen, gut, mit einem höheren Einkommen ist auch es wahrscheinlicher, dass man hier in Wertpapiere investiert. Vielleicht sind Frauen auch risikoaverser. Haben Sie da eine Einschätzung?
Naja, also da gibt es ja viele Dimensionen, die wir in ähnlicher Weise erheben. Da gibt es die Dimension männlich-weiblich, da gibt es die Dimension Stadt und Land, da gibt es die Dimension vermeintlich niedriger versus vermeintlich höherem Bildungsgrad und so weiter und so fort. Das erheben wir alles. Und die wahnsinnig positive Nachricht, die auch Mut macht, ist, alle diese Gaps schließen sich, ja, und sind in der Tendenz, also auch einer Zusammenführung in allen Dimensionen. Und ich glaube, insbesondere bei einem gewissen vermeintlichen oder tatsächlichen Gender Gap ist das eine Frage der Zeit und letztlich eine Ableitung aus den allgemeinen gesellschaftlichen Umständen.
Ja. Das ist gut zu hören, dass sich diese Lücke schließt. Ja, ja. Wir adressieren das auch sehr stark mit der Finanzbildung, wo gerade hier das Thema Kapitalmarkt in den Vordergrund gestellt wird, auch Frauen besonders adressiert werden. Also wir werden auch weiter dazu beitragen, dass sich diese Lücke weiter schließt. Vielleicht was die Risikobereitschaft betrifft, weil auch das herrscht ja in der Bevölkerung immer wieder als Meinung vor, dass Aktien eine riskante Anlage sind und so weiter. Und ich habe mir aber im Aktienbarometer auch die Daten herausgesucht, wo sich zeigt, dass auch fast 50% der Wertpapierbesitzer eher eine niedrige oder sehr niedrige Risikoneigung haben. Das heißt, das widerspricht eigentlich dem allgemeinen Bild, was man oft hat. Und man muss halt ja auch unterscheiden, handelt es sich um ETFs, um Aktien, um Anleihen. Auch da gibt es ja verschiedene Angebote.
Ich kann nur streng logisch argumentieren. Aktien schwanken kurzfristig natürlich am meisten, aber langfristig sind sie die sicherste und renditeträchtigste Anlageform. Da kann man eine ganz einfache Kontrollüberlegung machen. Ja? Woher kommen denn alle anderen Anlage-Returns, die Sie so erzielen können? Also Sie können in Anleihen investieren, Sie können also in Kredite, die an Unternehmen oder an den Staat vergeben werden. Sie können in den Immobilienmarkt investieren, manche investieren in Rohstoffe oder spekulative Instrumente, die ich jetzt gar nicht aufzählen möchte. Und dann gibt es die größte Vermögensposition der Durchschnittsbürgerinnen und Bürger. Und das sind die Ansprüche gegen den Sozialstaat, die massiv sind in allen Dimensionen, ja, insbesondere mit der Pension. Aber jetzt machen Sie sich doch mal Ihr Zielbild in 20, 30 Jahren an. Und wenn in 20, 30 Jahren Ihre handwerklich gut umgesetzte Aktieninvestition, das heißt lebenslang begleitendes Aktiensparen, am besten national, europäisch, global diversifiziert, wenn die scheitert, also wenn das wirklich wahr wäre, dass das so risikoreich wäre, also wenn Ihre Aktienanlage über 30 Jahre ordentlich betrieben gescheitert ist. Ja, glauben Sie ernsthaft, da gibt es noch sozialstaatliche Ansprüche? Glauben Sie ernsthaft, da wird eine Staatsanleihe zurückgezahlt? Glauben Sie ernsthaft, da gibt es einen entwickelten Immobilienmarkt? Nein, all diese Alternativen werden Ihnen nicht zur Verfügung stellen, weil Sie alle eine einzige Quelle haben, nämlich die Gewinne des privaten Unternehmertums. Und die Aktienanlage ist die Möglichkeit, sich direkt, ohne jede Übersetzungsform, also kein Kredit, kein Immobilienmarkt, kein sozialstaatlicher Anspruch, direkt am Produktivvermögen und den dortigen Gewinnen zu beteiligen. Alles andere leitet sich daraus ab, insbesondere auch die sozialstaatliche Leistungsfähigkeit. Und deswegen finde ich das ja so unglaublich logisch, sich als Bürgerinnen und Bürger direkt an den Produktivkräften zu beteiligen. Und die Aktienanlage ist dazu da, der Aktienmarkt ist dazu da, er ist einfach zugänglich. Ja. Und das für sich ergänzend zu betreiben, neben der sozialstaatlichen Vorsorge, ist, glaube ich, das Natürlichste der Welt. Aber was mir ganz wichtig ist, weil das muss man erklären, glaube ich, dieser Tage, auch die sozialstaatlichen Ansprüche fußen auf einer einzigen Quelle, nämlich dem aktiven privaten Unternehmertum. Nur daher kommt das Geld. Es kommt nirgendwo anders her.
Das möchte ich unterstreichen. Also wenn wir nicht die entsprechenden Einnahmen haben, dann können wir auch nicht über die sozialstaatlichen Ausgaben in Österreich sprechen. Und auch bei der Budgetsanierung musst du natürlich beachten, dass du auf der Einnahmenseite hier für entsprechendes Wirtschaftswachstum, für entsprechenden Aufschwung sorgst. Sonst können wir auf der Ausgabenseite uns gar nicht bewegen.
So ist es. Ohne Wachstumsantizipation geht es nicht. Das ist wohl so.
Jetzt haben Sie gesagt, das ist das Natürlichste der Welt. Für viele Menschen in Österreich auch, für ganz viele aber noch nicht. Insofern halte ich es wirklich für relevant, dass man das über Finanzbildung, aber auch über andere Kanäle immer wieder auch transportiert, welche Chancen es hier gibt, welche Möglichkeiten. Und ich persönlich habe schon den Eindruck, dass sich da die junge Generation sehr interessiert. Ich glaube, dass man gerade durch diese neuen Angebote über Apps, Finanztechnologien viel leichter einen Zugang findet.
Absolut, ja. Das sind so die Treiber, genau. Also interessante Marktphasen, insbesondere natürlich eines übermäßigen Zuwachses, eines großen Zuwachs, sind hochinteressant und die schaffen dann Aufmerksamkeit. Und da muss man dann aber finanzbildungsmäßig auch immer dazu erklären, ja, das mag zwar ganz positiv sein und ganz toll, aber es geht darum nicht, sondern es geht immer um die langfristige Durchschnittsrendite und die ist nun mal dann bei dem Instrument doppelt so hoch wie bei allen anderen. Aber Finanzbildung nicht nur im Sinne von Chancen wahrnehmen, das ist ja auch auf der anderen Seite, ist eben Bildung auch der beste Anlegerschutz. Ja? Und das ist auch das, worum wir uns bemühen, worum wir uns ja alle gemeinsam bemühen in der Nationalen Finanzbildungsinitiative, die Sie ja dankenswerterweise auch vorantreiben, dass wir uns da um allgemeine wirtschaftliche Bildungsziele kümmern. Ja, und erst recht nicht in der ersten Ableitung um Börsenbildung, um Gottes Willen. Ja, aber allgemeine Bildungsziele, die ich immer für wertvoll hielte, was kostet, was bringt, was sind die damit verbundenen Risiken, ja, und das in eine ganz natürliche Art und Weise als eine Standardbildungsziele mit einzufließen zu lassen, ist entscheidend. Und weil ich da aber auch ein Kompliment aussprechen darf. Ja, ich komme ja aus dem Failed State of Berlin, also das österreichische Schulsystem. Und ich bin ja viel in Schulen hier auch selber unterwegs. Das ist schon sehr gut von der Basisbildung her. Und wenn da jetzt noch ein bisschen ökonomischer Dreif reinkommt, dann mache ich mir um die Zukunft da auch keine Sorgen.
Das freut mich zu hören. Und wir werden in den nächsten Jahren, gerade was die Wirtschafts- und Finanzbildung betrifft, auch in den Schulen hier noch einmal unsere Anstrengungen verstärken. Ich finde es auch gut, dass Sie eben nicht nur die Chancen ansprechen, sondern auch die Risiken. In einer meiner früheren Folgen war die FMA-Vorständin Mariana Kühnel zu Gast, die natürlich da auch ein großes Augenmerk hat. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man die ganze Bandbreite hier entsprechend auch adressiert. Jetzt haben wir sehr viel gesprochen über Anlegerinnen und Anleger. Ich glaube, wir sollten unbedingt auch nochmal die Unternehmensseite hier ansprechen. Denn der Kapitalmarkt hat ja vielfältige Funktionen, aber eben auch eine mögliche Finanzierungsquelle für Unternehmen und damit auch für den Standort insgesamt, für Innovationskraft, für Wachstumsmöglichkeiten. Wie schätzen Sie hier die Lage ein in Österreich?
Ja, offensichtlich gibt es viel Potenzial. Ja, das Standardrefinanzierungsinstrument ist der Kredit, der hat große Traditionen in Österreich. Man ist damit auch sehr erfolgreich unterwegs gewesen. Aber der Kredit hat natürlich große Herausforderungen. Er funktioniert ganz wunderbar bei stabilen, traditionellen Geschäftsmodellen. Aber wenn Sie an Innovationsfinanzierung denken, dann ist das per se mal Eigenkapitalfinanzierung und braucht also eine Aktienfinanzierung. Und da können und müssen wir uns im Sinne unserer Zukunftsfähigkeit deutlich verbessern. Also es ist nicht etwa so, dass die österreichischen Unternehmen, die diese Art von Kapital brauchen, es nicht finden, aber sie finden es eben auch vermehrt international und da schlagen wir dann auch die Brücke. Ja, 85% unseres Handelsvolumens kommt aus dem Ausland, 75% der Investoren sind Ausländer, ja, Handelsvolumen ist etwas höher dann noch und Die erkennen also die Güte der österreichischen Unternehmen, ja, und investieren hier natürlich auch. Und da wäre es doch sehr, sehr, sehr erfreulich, wenn wir da etwas tun könnten für die Stärkung unserer nationalen Investorenbasis, was erstens die Bereitstellung von Risikokapital erhöhen würde und vor allem aber dann auch die Partizipation und den Rückfluss aus diesen Investitionen in die eigene Gesellschaft befördert. Ja. Also wir freuen uns ja, wenn österreichische innovative Unternehmen auch durch die Brücken, die die hiesige Finanzindustrie in die internationale Welt schlägt. Wir freuen uns ja, dass es da ein Capital Inflow gibt, gar keine Frage. But it comes with a price. Und das ist eben der Dividend Outflow. Ja, also wer dann eben investiert, hat natürlich dann noch Anspruch auf die entsprechende Gewinnbeteiligung. Und das beides, also Kapitalbereitstellung und dann natürlich aber auch Partizipation aus den daraus entstehenden Gewinnen, etwas mehr national zu facilitieren, das muss das Gebot der Stunde sein.
Was immer wieder auch genannt wird in Gesprächen, die ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern führe, dass vor allem die kleineren und die mittleren Unternehmen da oft noch auch eine gewisse vermeintliche Barriere spüren. Wir haben das jetzt auch gerade mit dem sogenannten Listing Act, der von der Europäischen Union ja kommt und auch in Österreich umzusetzen ist, versucht abzubauen. Wir haben da einerseits die sogenannte Prospektschwellenwerte von 5 auf 12 Millionen Euro angehoben. Das heißt, weniger Bürokratie für die kleineren und mittleren Unternehmen. Also, dass die Börsenzulassung insgesamt einfacher wird. Bisher war es ja auch so, dass du 3 Jahre schon bestehen musstest. In Zukunft reicht nur noch 1 Jahr Bestehen des Unternehmens. Und dass man auch den Mindeststreubesitz gesenkt hat, beispielsweise von 25% auf 10%. Also, ich hoffe, dass mit diesen Maßnahmen, wo wir wirklich darauf geachtet haben, dass kein Goldplating passiert in Österreich, dass wir hier auch den kleineren und mittleren Unternehmen entgegenkommen. Haben Sie hier zu diesen neuen Regelungen eine Rückmeldung bekommen schon?
Ja, zweierlei. Einerseits Blumenstrauß, andererseits Wermutstropfen. Blumenstrauß zuerst. Großen Dank für die Goldplating-freie Umsetzung. Also, und dann kommt der Wermutstropfen. Es ist europäisches Recht umgesetzt worden. Das gilt also per se mal für alle. Und wenn man dann eben umsetzt ohne zusätzliche Regelungen, ist das super. Haben wir auch gelegentlich andere Historie bei uns in Österreich. Deswegen also nochmal großen Dank dafür. Aber es dient eben nur dazu, die relative Position im europäischen Wettbewerb nicht zu verschlechtern. Sie verbessert sich dadurch aber eben auch nicht. Und für die Verbesserung sind wir eben nach wie vor selber gefordert, eigene substanzielle Kapitalmarktentwicklungsmaßnahmen zu setzen, so wie das ja überall in Europa derzeit geschieht, weil die wirklichen Hebel eben auf nationaler Ebene liegen. Sie haben ja auch die ersten Ansätze Ihrer Regierung angesprochen, nämlich die Stärkung der zweiten Säule der betrieblichen Altersversorgung.
Genau, da hoffe ich, dass wir sehr bald in die Umsetzung kommen als einer der Bereiche. Aber Sie haben jetzt die Chance, wenn Sie schon mit einer Politikerin hier zusammensitzen, vielleicht noch das eine oder andere mitzugeben, was aus Ihrer Sicht wünschenswert wäre. Ich meine, was immer kommt, und das verstehe ich total, ist, dass wir im Bereich steuerlicher Anreize noch etwas machen. Das ist dann oft der Hebel, warum der oder die Einzelne am Kapitalmarkt veranlagt oder nicht.
Ja, also mein Petitum ist ja immer ein ganz einfaches. Man schaut einfach dorthin, wo man jahrzehntelang erprobte Modelle hat und dann dekliniert man die einzelnen Säulen der sozialstaatlichen, insbesondere Pensionsvorsorge, durch. Und dann schaut man eben auf die erste Säule, also das Umlageverfahren, was niemand antasten möchte. Das ist unsere Eigenart, das ist unsere Kulturhistorie, aus der wir kommen. Das wollen wir in Europa so. Aber es gibt ganz wunderbare Beispiele, wie Länder, insbesondere in Skandinavien, das um eine Kapitalmarktkomponente ergänzt haben. Ja, also gerade wegen der von uns ja auch so deutlich gespürten zunehmenden Kreditfinanzierung. Es sind eben leider keine Umlageverfahren mehr, sondern sie brauchen dramatische und zunehmende und sehr stark zunehmende Unterstützung von einer staatlichen Kreditaufnahme. Es sind also kreditfinanzierte Systeme zum großen Teil in Zukunft. Und die haben das eben einfach durch Kapitalmarktorientierung ergänzt. Ja? Also die Schweden mit ihren berühmten 2,5%, die eben dann Kapitalmarkt angespart werden und dann bilden sich da große Kapitalstücke, die die Pensionssysteme wirklich spürbar, spürbar entlasten.
Dänemark ist auch so ein Beispiel.
Absolut. Ja. Niederlande, ganz genauso. Ja. Also Dänemark, Niederlande, Schweden, alles Länder mit höchsten sozialstaatlichen Ansprüchen, mhm. ja, die also eine wunderbare Versöhnung von höchstem sozialstaatlichen Anspruch und Kapitalmarktorientierung hinbekommen haben. Und das kann man eben machen, indem man kleine und kleinste Bestandteile, und wir reden wirklich von 0,5 bis 1-2% aus dem Aufkommen am Kapitalmarkt allokiert. Und das muss man aber dann über Jahre und Jahrzehnte natürlich machen. Ja. Naja, zweite Säule haben wir selber angesprochen. Mhm. Stärkung der betrieblichen Vorsorge. Schweiz ist natürlich klar da, der Posterboy. Dann, ganz wichtig finde ich, die Freiheitsgrade für die Bürgerinnen und Bürger. Ja, für private Pensionskonten. Ja. Also das braucht es wirklich. Mir fiele da kein anderes Land, was wirtschaftlich so erfolgreich ist wie Österreich, auch so reich ist. Und so vorgebildet auch, sowohl unternehmerisch wie finanzbildungsmäßig, was so wenig Anreize für die Individuen gibt. Ja, eigentlich, wenn ich so frei sein darf, auch weniger Anreize, sondern eher Sanktionen. Wir zahlen eben dieses wahnsinnige Steueraufkommen. Die Leute gehen arbeiten, dann zahlen sie Lohnsteuer, ja, aus dem lohnsteuerversteuerten Einkommen investieren sie in Unternehmen, dann werden sie Mitunternehmerinnen, Mitunternehmer, da zahlen sie Körperschaftssteuer. Aus den körperschaftsversteuerten Gewinnen werden dann Dividenden ausgeschüttet. Und auf die Dividenden zahlen sie am Ende nochmal 27,5%. Also das ist eigentlich, ja, Frau Staatssekretärin, ich bin zu Gast, ich weiß, aber wenn ich das sagen darf, ja, wenn man das so durchdekliniert und hört, dann ist das natürlich eher eine Sanktion für die Einzelnen. Ja, oder eine deutliche Motivationsminderung, möchte ich sagen. Ja. Und auch da gibt es gute Beispiele. Man muss ja nicht gleich so radikal sein wie unsere tschechischen Kollegen. Da haben wir nun natürlich besonderen Einblick. Ja. Wenn mein Prager Kollege, der Peter Koblitz, der CEO der Prager Börse, wenn der OMV fürs Alpine Wienerberger Erste Bank erwirbt, 3 Jahre hält, dann ist der steuerfrei, ja, auf die Kursgewinne. Ist, ja, so. Und wenn ich das Gleiche mache, naja, dann vergegenwärtige ich die beschriebene steuerlichen Beitrag, so möchte ich es nennen, nicht Belastung.
Wir hatten das sogar in einigen Regierungsprogrammen davor. Ich weiß nicht, warum das nie umgesetzt wurde. Im jetzigen Regierungsprogramm hat es keinen Einklang gefunden. Aber ich habe gerade jetzt bei den Budgetverhandlungen und bei der Konsolidierung im letzten Jahr immer wieder betont, wir haben ein Ausgabenproblem und kein Einnahmenproblem. Wir haben eine der höchsten Steuer- und Abgabenquoten in Europa. Das heißt, wir haben auf der einen Seite unsere Hausaufgaben zu machen, nämlich das Budget zu konsolidieren, sehr stark ausgabenseitig, und auf der anderen Seite Entlastungen dort möglich zu machen, wo es zur aktuellen Situation umsetzbar ist. Da haben wir noch viel Arbeit vor uns. Wir verhandeln gerade das nächste Doppelbudget, haben aber im ersten Jahr der Budgetkonsolidierung wirklich schon ganz große Schritte nach vorne gemacht und bin sehr zuversichtlich, dass wir wie geplant dann 2028 auch dieses 3% Maastricht-Ziel erreichen werden.
Also ich kann das auch nur, wir sind da eher externe Beobachter, aber ich kann das auch als Kompliment nur zurückgeben, dass diese Regierung diese Sensibilität entwickelt hat gegenüber einem anwachsenden Schuldenberg, dessen Tragen die zukünftigen budgetären Spielräume natürlich dramatisch einschränken wird, wenn man sich des Themas nicht annimmt. Und das tun sie, und vielen Dank dafür. Und wenn dann noch zusätzliche Kräfte freigesetzt werden könnten, indem man den Individuen eben auch etwas mehr Lauf gibt, umso besser.
Wie man damit die Bürgerinnen und Bürger unterstützen kann, nämlich indem sie hier im Vermögensaufbau sich besser entwickeln können. Und auf der anderen Seite würden wir auch für den Wirtschaftsstandort hier etwas Gutes machen.
Absolut, absolut. Es ist Win, Win, Win. Die Unternehmen kriegen ihre Finanzierung, die Bürgerinnen und Bürger kriegen ihre Beteiligung. Der Staat kriegt seine dann hoffentlich nach wie vor vorhandenen Steuereinnahmen, aber vielleicht sollten sie nicht ganz so prohibitiv hoch sein an der Stelle.
Das kann ich nur unterstreichen. Wir haben, wie gesagt, wirklich auf der Steuer- und Abgabenseite sehr viele Einnahmen. Und es geht darum, dass wir auch in den nächsten Jahren den Wirtschaftsstandort wettbewerbsfähig halten.
Und es besteht aller Anlass, da positiv auch zu sein. Ja, Österreich hat ein fantastisches Unternehmertum, ja, viele Ideen, gut ausgebildete Leute, ja, international super anerkannt. Ja. Also ich freue mich immer wieder, unter österreichischem Namen international unterwegs sein zu dürfen. Man ist wohl gelitten.
Das war schon ein wunderbarer Schlusssatz. Vielen Dank für die Einblicke und für Ihr Kommen und alles Gute weiterhin.
Ich danke. Herzlichen Dank.
Das war BMF.Geldanschauung. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns über Feedback und wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Informationen des BMF finden Sie auf der Website www.bmf.gv.at.